Also so begrüßt worden bin ich noch nie in einer Gemeinde, nach dem Motto, kennt ihr den? Aber gut, wir haben hier immerhin 5 Jahre gewohnt in Holzhausen, von daher, einige werden sich daran dunkel erinnern können. Ich freue mich heute Morgen hier bei euch zu sein, in Holzhausen, den Christoph Kiene zu vertreten, der hier im Moment nicht da ist. Und ist noch gar nicht so lange her, glaube ich, dass ich hier war. Da waren die Stühle noch ein bisschen anders gestellt. Da hatten wir noch Corona-Auflagen. Da ging das alles noch nicht so wie jetzt, ne? Und auch mit den Blasen war, glaube ich, ein bisschen schwierig. Da war hier irgendwie alles verbaut und so, ne? Damit keine irgendwie Dinge hier in den Raum fliegen und so weiter. Okay, schön heute Morgen hier bei euch zu sein. Und ich hoffe, ihr könnt etwas mitnehmen von dem Thema, das ich mitgebracht habe. Bin gespannt, ob das jetzt hier funktioniert. Das ist immer so eine Geschichte. Okay, gut. Das Thema, das ich mitgebracht habe, was mich bewegt hat in den letzten Tagen so, und ich denke nicht nur mich, sondern uns alle irgendwie, ist die Frage danach, wie kann Frieden gelingen? Wir leben in einer sehr herausfordernden Zeit heute und vieles ist in Unruhe, vieles ist im Umbruch und wir fragen uns, wie kann Frieden gelingen? Wenn dieser Monat Februar zu Ende geht, also jetzt sind wir im Januar, aber Ende Februar, ist 1 Jahr Krieg in der Ukraine. 1 Jahr Krieg in Europa. Das hätte man sich vor vielen Jahren überhaupt nicht vorstellen können. Die Welt ist in Unruhe. Und nicht nur der Krieg in Europa, wir haben viel mehr noch in dieser Weltgeschichte unterwegs, wenn wir in den Iran schauen. Was geht da ab? Wie werden die Frauen dort unterdrückt und was wird da alles wieder zurückgeschraubt und wie ist Gewalt in diesem Land? Und wir müssen nicht weit wegschauen Richtung Afghanistan. Wir können alles Mögliche wieder aufzählen und wir schauen auch in unsere Tage hinein und sehen, da passiert ein Mord mitten in einem Regionalzug. Gewalt. Gewalt unter 14-Jährigen, unter Teenagern, die sich umbringen. Wie kann Frieden gelingen? Wie kann Frieden auf dieser Welt entstehen, wo wir doch gerade erst Weihnachten gefeiert haben? Und viele gehen in die Kirche an Weihnachten, alle diese Botschaft letztendlich gehört haben. Eine Botschaft, dass Jesus Christus in die Welt gekommen ist und dass die himmlischen Heerscharen Folgendes gesagt haben. Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Super! Haben wir seit Weihnachten Frieden? Habt ihr Frieden zu Hause? Seit Weihnachten alles easy? Kann ich mir nicht vorstellen. Also bei uns jedenfalls nicht. Da hat es schon mal die ein oder andere Auseinandersetzung gegeben, im ganz kleinen und privaten Bereich. Aber die Bibel sagt uns an dieser Stelle durch dieses Wort, Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Also hat Gott doch eine Absicht gehabt, hat Gott doch etwas vorgehabt. Und das war ja schon eine herausfordernde Nacht für die Hirten, oder? Also ich will jetzt nicht die ganze Weihnachtsgeschichte wieder erzählen, aber das war doch eine herausfordernde Nacht für die Hirten, die da mitten auf den Hirtenfeldern sitzen, sozusagen ihrer Arbeit nachgehen und plötzlich erscheint da etwas, plötzlich kommt der Engel und sagt, siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird, denn euch ist heute der Heiland geboren. Wow! Uns ist der Heiland geboren. Und dann geht das ja weiter. Und ihr werdet finden, ein Kind in Windeln gewickelt in einer Krippe liegen. Da sagen sich die Hirten, ey, geht's noch? Ein Kind, das soll der Heiland sein? Das soll der sein, der in meinem Leben jetzt plötzlich wieder Freude auslöst? Ein Kind in Windeln gewickelt in einer Krippe liegen? Aber dann geht's ja weiter und dann kommt dieser Satz. Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Und die Hirten lassen das auf sich wirken. Diese rauen Gesellen, diese Gruppe von Menschen, die in der Gesellschaft gar nicht so anerkannt war, zu denen kommt diese Botschaft. Und sie machen sich auf den Weg und sie finden das Kind in der Krippe und es verändert ihr Leben. Wenn das gleich noch genauer sehen. Was für eine Nacht. Weihnachten ist noch gar nicht so lange her, wir haben die Botschaft gehört, aber was hat es mit meinem Leben gemacht? Was hat es mit deinem Leben gemacht? War das die Botschaft alle Jahre wieder? Kommt das Christuskind auf die, ihr kennt das? Oder ist das etwas, was uns verändert, damit Frieden gelingen kann in unserer Zeit, in unserer Gesellschaft und in meinem ganz persönlichen Leben? Haben wir Weihnachten wieder vergessen? Sind wir so sehr in den Alltag übergegangen? Okay, versuchen wir ein bisschen stärker einzusteigen. Und ich habe mich gefragt, was bedeutet es eigentlich, wenn es da heißt, Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Könnt ihr mit Wohlgefallen was anfangen? Was würde dieser Begriff bei euch auslösen? Was würdet ihr sagen, was steckt dahinter, Wohlgefallen? Was macht man, wenn man so ein bisschen etwas herausfinden will über ein Wort? Was macht man heute? Man googelt, genau. Und das habe ich auch gemacht und habe gegoogelt. Klick einfach mal weiter, dann müsste jetzt was kommen. Ich habe gegoogelt und das ist dabei rausgekommen. Wohlgefallen heißt, zufriedenes Gefühl, das durch die Freude an jemanden oder etwas ausgelöst wird. Eine innere Freude und Befriedigung, die man in Bezug auf jemanden oder etwas empfindet. Ein zufriedenes Gefühl, das durch die Freude an jemand oder etwas ausgelöst wird. Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Das heißt, wir sind Menschen des Wohlgefallens Gottes. Wir sind Menschen, die bei Gott Freude auslösen. Wir sind Menschen, eine innere Freude und Befriedigung, die man in Bezug auf jemanden oder etwas empfindet. Gott empfindet Freude über mich. Gott empfindet Freude über die Menschen, bei den Menschen seines Wohlgefallens. Gott ist ein Gott, der Freude über dich empfindet. Ey, kannst du das hören? Also, wenn ich das auf mich wirken lasse, Gott ist ein Gott, der Freude über mich empfindet, über mich, Wilfried Weniger, mit meinen Macken, mit meinen Ecken und Kanten, mit meinen Fehlern, mit meinem Versagen, mit dem, wie ich ihn enttäusche, und er empfindet Freude über mich? Kannst du das hören? Gott empfindet Freude über dich. Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen, über die Gott Freude empfindet. Gott hat von Anfang an Freude am Menschen empfunden. Er wollte ihn als Gegenüber. Der Mensch hat sich aber aus dieser Beziehung zu Gott leider entfernt. Und deshalb geschieht Weihnachten. Deshalb kommt Jesus Christus in diese Welt, damit die Beziehung wieder aufgebaut wird. Gott empfindet Freude über uns. Manchmal haben wir ja so ein Gottesbild im Kopf und dann denken wir immer, oh, das ist der große Aufpasser. Gott verbietet mir alles und das darf ich nicht, wenn ich Christ bin und das darf ich auch nicht und dann musst du dich an die Regel halten und jenes. Freunde, das steht nicht am Anfang. Am Anfang steht, Gott empfindet Freude über mich. Er liebt mich, er möchte die Beziehung zu mir. Wir sind Menschen seines Wohlgefallens. Er empfindet Freude über uns. Das ist etwas, was ich euch gerne mitgeben möchte, was ihr zunächst mal so abspeichern dürft. Und das ist ja nicht nur im Neuen Testament so. Das gab es schon im Alten Testament. Im Alten Testament war es so, dass das Volk ja in Ägypten war, dann aus Ägypten raus und so weiter, immer wieder hin und her. Und es gab ja auch die Kriege, es gab die Zerstörung, Jerusalem war zerstört, der Tempel war zerstört. Und dann kamen Esra und Nehemia auf. Esra und Nehemia sind so zwei Propheten im Alten Testament, ganz unscheinbar, klein, kaum zu finden, wenn man in der Bibel liest. Und Nehemia kommt und baut die Stadtmauer in Jerusalem wieder auf und baut den Tempel wieder auf. Super, Freude. Und dann kommt Esra dazu, der zur gleichen Zeit wie Nehemia gewirkt hat in Israel. Und er macht die Bundeslade auf, er schaut in das Buch des Gesetzes, er holt es heraus, stellt sich auf ein höheres Podest und liest dem Volk das Gesetz Gottes wieder vor. Wow, Gesetz Gottes, endlich wieder Orientierung für unser Leben, endlich wieder etwas, was uns hilft, unseren Lebensweg zu gehen. Und die Menschen hören zu. Die Menschen hören zu. Und was passiert? Sie sind ergriffen von dem, was Esra ihnen da vorliest, weil es ihnen sozusagen den Spiegel vor Augen hält, weil es ihnen zeigt, wie ihr Leben aussieht. Und sie entdecken auf einmal, wie Gott zu ihnen steht. Und sie weinen darüber. Und Esra sagt dann diesen Satz, wenn ich den jetzt antippe, dann werden Bibelkenner sofort weiterreden können, glaube ich. Ne? Esra sagt diesen Satz, seid nicht bekümmert. Und jetzt? Super. Ne? Seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Und jetzt feiert ein Fest, jetzt esst fette Speise und haut mal richtig rein, freut euch. Seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Wenn man jetzt in das Hebräische ein bisschen hineinschaut, dann kann man diesen Satz auch anders übersetzen. Seid nicht bekümmert, denn die Freude, die Gott über euch empfindet, ist eure Stärke. Ja, wenn wir das so aus Lutherdeutsch lesen, seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Also immer, freut euch, die Freude am Herrn wird meine Stärke sein. Und ich produziere etwas aus mir heraus. Wenn man wörtlich hinkommt, dann heißt es eigentlich die Freude, die Gott über euch empfindet. Gott empfindet Freude über euch. Deshalb, Esra, lese ich dieses Buch euch vor, weil Gott Freude über euch empfindet. Seht, das war im Alten Testament schon so aufgezeichnet und zeigt sich hier im Neuen Testament durch Jesus Christus wieder. Bei den Menschen seines Wohlgefallens. Wenn Friede gelingen soll, dann müssen wir das erstmal für uns begreifen und abtüten, dass Gott Freude über uns empfindet. Dass wir einen Gott haben, der für uns ist, der mit uns unterwegs sein will. Und wenn wir uns jetzt fragen, wie das Wort der Engelscharen in unserem Leben Gestalt gewinnen kann, dann müssen wir zunächst nochmal eine kleine Selbsterkenntnis hinbekommen. Und da würde ich die nächste Folie gerne mal einblenden. Ich habe diesen Satz gelesen. Ich gucke mal hier auf meine Folien. Ich muss ja mal gucken, dass ich die richtigen Folien klicke. Diesen Satz gelesen von Alexander Solzhenitsyn, dem russischen Literatur-Nobelpreisträger. Ist schon 2008 gestorben. Aber er hat diesen Satz geprägt. Die Menschen haben Gott vergessen. Und das ist der Grund für die Probleme des 20. Jahrhunderts. Wir werden keine Lösungen finden ohne die Umkehr des Menschen zum Schöpfer aller Dinge. Wow, was schreibt er uns, mir, da ins Stammbuch? Die Menschen haben Gott vergessen und das ist der Grund für die Probleme des 20. Jahrhunderts. Haben wir Gott vergessen? Hast du Weihnachten schon vergessen, dass Gott Mensch geworden ist für dich, für die Menschen seines Wohlgefallens? Haben wir Gott vergessen? Das ist der Grund für die Probleme des 20. Jahrhunderts. Wir werden keine Lösung finden ohne die Umkehr des Menschen zum Schöpfer aller Dinge. Dass der Mensch wieder umkehrt und entdeckt, Gott empfindet Freude über mich und das hat Auswirkungen in mein Leben hinein und aus meinem Leben heraus. Haben wir Gott vergessen? Das hat Alexander Solzhenitsyn geschrieben, 2008 gestorben, er hat es weit vorher schon geschrieben, fast 20 Jahre alt dieser Satz, mehr als 20 Jahre. Und ich glaube, er hat heute noch genauso Bedeutung. In unserer Siegener Zeitung, ich komme nun aus dem Wittgensteiner Land inzwischen, habe das hessische Hinterland ein bisschen verlassen, lebe den kleinen Grenzverkehr zwischen Bad Larsfurt und Wallau. Aber ich muss keinen Pass zeigen. Und in unserer Siegener Zeitung, um das kurz zu machen, habe ich einen Satz gefunden des Präses der Rheinischen Synode. Präses der Rheinischen Synode, der Präses Latzel. Manche kennen Olaf Latzel, haben schon mal Videos von ihm gesehen oder so. Ist ein Pfarrer in Bremen. Seine Schwester hat in Bad Berleburg in der Kirche gearbeitet, die Claudia Latzel-Binder und Thorsten Latzel ist der andere Bruder, kommen alle aus Bad Larsfurt, da wo ich auch wohne. Okay, jetzt ist der Präses der Rheinischen Synode und er hat Folgendes gesagt. Der Präses sieht außerdem eine wachsende Entfremdung der Menschen von der Vorstellungswelt des christlichen Glaubens. Diese Rede von Gott ist für immer mehr Menschen schlicht fremd und teilweise unverständlich. Schon die Vorstellung, dass Gott existiere, sei für viele befremdlich. Und erst recht, dass sich Gott dann speziell in Jesus Christus zeigt. Ganz aktuell, vor einer Woche in der Zeitung gewesen. Er bringt es im Grunde genommen genauso auf den Punkt wie Alexander Solzhenitsyn auch. Gott ist den Menschen fremd geworden. Es gibt eine Entfremdung von Gott. Und trotzdem hören wir immer wieder diese Weihnachtsbotschaft. Trotzdem hören wir immer wieder, klicken wir nochmal die Folie zurück, dieses Wort, Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Also muss das doch eine Auswirkung haben in unser Leben, in unsere Zeit hinein, dass wir es hinbekommen und es wieder neu lernen, wenn wir nochmal eine Folie weiterklicken, zu sehen, Ehre, eine Folie, ja, das Entdecken lassen wir nochmal weg. Ehre sei Gott in der Höhe. Liegt darin, das habe ich mich gefragt, liegt darin vielleicht die Lösung? Gott wieder neu die Ehre zu geben. Gott zu ehren, anzubeten und zu akzeptieren und hereinzulassen in unser Leben hinein. Gott ist Mensch geworden in Jesus Christus. Wie gesagt, wir feierten es zu Weihnachten, wir feiern es jedes Jahr zu Weihnachten. Und doch passiert das, was wir ja auch in Johannes 1 gehört haben in der Lesung. Er kam in sein Eigentum, aber die Seinen nahmen ihn nicht auf. Das lesen wir da. Er kam in die Finsternis, aber die Finsternis hat es nicht ergriffen. Die Finsternis, das ist die Welt, in der wir leben. Aber die Finsternis hat es nicht ergriffen. Sie hat das Licht nicht wahrgenommen, das hineinkommt in die Welt durch Jesus Christus. Sie hat nicht wahrgenommen, dass da einer ist, der wirklich der Heiland sein will, der es wieder heil machen will, in unseren Beziehungen, in unserem Leben, mit unseren Verletzungen, mit allem, was unser Leben ausmacht. Er kam in sein Eigentum, aber die Seinen nahmen ihn nicht auf. Und trotzdem hält Gott fest. Und ich frage mich, warum? Er hat es doch im Himmel so gut gehabt. Hätte er gesagt, Mensch, das Projekt Mensch ist gescheitert, also lassen wir das. Soll der Mensch doch machen, was er will. Macht Gott aber nicht. Macht er nicht, sondern er geht weiter. Er bringt sozusagen wieder einen Spalt die Tür auf, er stellt einen Fuß in den Türspalt hinein, damit Licht hineinkommt in unsere Welt, in mein Leben. Das ist das, was er tut. Er gibt uns nicht auf. Warum macht er das? Lass es mich an einem ganz simplen Beispiel deutlich machen. Viele von euch kennen das. Für manche ist es vielleicht ein bisschen länger her, aber sitzen hier auch einige, da ist das vielleicht ganz aktuell. Wenn man so jemanden ganz, ganz gerne mag, wenn man so richtig verliebt ist, wenn man die Schmetterlinge im Bauch spürt und sagt, mit dem Menschen möchte ich zusammen sein, dem jeden Tag. Und das ist einfach toll, wenn wir zusammen sind. Also wie gesagt, bei manchen ist schon ein bisschen länger her, wir hatten jetzt 40. Hochzeitstag, aber so. Und dann passiert was. Dann kommt irgendwas dazwischen in diese Beziehung. Man findet sich auf einmal gar nicht mehr so toll und dann ist da Missstimmung gekommen, da ist ein Problem, dann hast du das Gefühl, die andere Seite interessiert sich nicht mehr für mich und, und. Was wirst du tun, wenn du diese Schmetterlinge im Bauch hast, wenn du wirklich diese Liebe verspürst? Was wirst du tun? Du wirst alles dran setzen, dass diese Beziehung irgendwie wieder funktioniert, oder? Also wenn du den Partner dann wirklich liebst, wenn du wirklich an dem Partner Interesse hast, wenn du wirklich willst, dass die Beziehung wieder lebt, weil du so verliebt bist, weil du so Schmetterlinge im Bauch hast, dann wirst du alles dran setzen. Du wirst manche Tricks herausholen, manche Kapriolen schlagen, nur damit es wieder funktioniert. Meine Frau hat mir jetzt zum 40. Hochzeitstag gesagt, in diesem Jahr werde ich dir jeden Tag sagen, dass ich dich lieb habe. Wow, habe ich gedacht. Mal gucken, wie lange sie es durchhält. Neulich habe ich gesagt, also ist ja schon ein paar Tage her. Sagt sie, denk dran, vor 3 Tagen habe ich es dir 5-mal gesagt. Das ist schon mal ein bisschen Vorlauf. Versteht ihr? Da setzt du alles dran, um deutlich zu machen, ich will diese Beziehung, ich will sagen, dass ich dich lieb habe. Und Freunde, das ist das, was Gott auch tut. Genauso geht es Gott. Er sehnt sich nach uns, nach den Menschen seines Wohlgefallens. Und er möchte, dass wir in Beziehung zu ihm sind. Und es tut ihm weh, wenn wir ihn ablehnen. Denn was passiert ja, wenn man abgelehnt wird in einer ganz normalen Liebesbeziehung? Dann entsteht irgendwie so etwas wie Liebeskummer. Dann entsteht etwas wie Traurigkeit. Dann entsteht etwas wie... Oh. Und genau das ist bei Gott. Seine größte Not ist der Liebeskummer. Dass er Liebeskummer hat nach uns Menschen, dass er möchte, dass wir ihn wiederentdecken, dass wir ihn ehren, dass wir ihm die Ehre geben und dass wir ihn nicht vergessen. Wir, die Menschen seines Wohlgefallens. Er möchte, dass wir sein Licht aufnehmen in unseren Alltag hinein. Das ist sein großes Ziel. Seht, und das ist bei den Hirten halt passiert. Sie haben diese Liebe entdeckt in den Worten, die gesagt wurden. Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Geht in den Stall, schaut, da ist der Heiland, der in die Welt kommt, der euch wieder neu die Freude entfachen möchte in eurem Leben hinein. Und dann kommen sie hin und dann sagen sie es anderen weiter. Sie kamen eilends und fanden beide das Kind in der Krippe liegen und Vater und Mutter dabei sitzen. Und als sie das alles erlebt hatten, dann gingen sie und erzählten es allen weiter. Und jetzt kommen wir zu dem nächsten Folienblick da hinein. Das ist es nämlich. Zu entdecken, dass da ein Gott ist, der mich unendlich liebt, der Freude über mich empfindet, der will, dass die Beziehung lebt, der Liebeskummer hat nach mir und dass ich das dann auch anerkenne, dass ich ihn vielleicht manchmal vergessen habe und dass ich anerkenne auch, dass er diese Liebe geschenkt hat und dann weitersagen, weitererzählen, weiterleben, ihn zu ehren. Und ich glaube, da liegt der Schlüssel drin, dass wir Gott wieder voll einbeziehen in all unsere Lebensbezüge, in all unsere Ängste, in all unsere Sorgen, die wir haben. Und dass dadurch dann auch etwas in unser Leben hineinkommt, was Frieden wirkt. Weil er den Frieden will, weil er es heil machen will in meinem Leben. Und wenn das in meinem Inneren beginnt, dann hat das Auswirkungen hinaus. Friede beginnt immer und fängt immer auch bei mir zuerst an. Nicht bei meinem Nächsten. Ich bin nicht der große Politiker. Ich habe nicht die Weltkonzepte, wie jetzt Frieden auf der ganzen Welt geschehen kann. Aber ich weiß, dass es bei mir anfängt. Und wenn ich anfange in meinem kleinen Bereich, dann hat das Auswirkungen in meine Ehebeziehung, hat das Auswirkungen in meine Familie, dann hat das Auswirkungen in mein Dorf hinein, da wo ich lebe, wenn ich diesen Frieden leben kann. Und wenn das die glaubenden Menschen in unserer Zeit wieder neu entdecken, bin ich davon überzeugt, dass da etwas hineinströmt. Und dass sie auch für Frieden beten. Und selbst wenn dieser Aggressor Putin da ist, dass ich für ihn beten kann, dass Gott sein Herz erreicht und ihn umkrempelt. Und dass er endlich einen Weg findet, dass auch dieser kriegerische Konflikt zu Ende geht. Wisst ihr, was das Entscheidende ist? Da sind wir beim nächsten Folienschritt. Das Entscheidende ist, glaube ich, wir müssen nicht die Welt retten. Wir sind nicht die Weltenretter. Der Platz des Weltenretters ist besetzt. Jesus Christus am Kreuz von Golgatha, in die Welt gekommen als Kind in der Krippe im Stall von Bethlehem. Er ist der Weltenretter. Wir müssen nicht die Welt retten. Aber die Welt kann nur gerettet werden, wenn wir unsere Bedürftigkeit nach Rettung zugeben. Freunde, wenn wir endlich eingestehen, dass wir bedürftig sind, dass wir nicht die Macher sind dieser Zeit und dieser Gesellschaft und in dieser Welt, sondern dass wir bedürftig sind, angewiesen sind auf den Schöpfer Gott. Angewiesen sind auf den, der den Überblick hat über diese Welt und das Weltgeschehen. Ich sage, Gott, ich brauche dich. Ich will dich ehren. Ich habe es versäumt in der Vergangenheit, dir die Ehre zu geben. Ich will es wieder neu tun. Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Also nochmal ein Folienklick, glaube ich. Es hängt zusammen. Wenn ich nur höre, Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens, okay, dann habe ich die Botschaft. Aber wenn das nicht zur Tat wird, wenn das nicht Auswirkungen hat in meinem Leben, Ehre sei Gott in der Höhe. Gott ehren. Freunde, wie mache ich das? Nochmal, indem ich entdecke, ich bin bedürftig. Indem ich anerkenne, dass da einer ist, der mich von Herzen liebt. Und dass ich es weiter sage. Dass ich Kraft schöpfe aus dieser Zusage, die Gott mir gibt. Freunde, der heutige Sonntag ist der Bibelsonntag. Warum ist das der Bibelsonntag? Weil uns Gottes Wort wieder neu, lebendig und wach werden soll in unserem Herzen. Das ist so ein Sonntag, wo wir darüber nachdenken, ja, dieses Wort Gottes ist mehr als Druckerschwärze auf weißem Papier. Es ist lebendiges Wort. Es verändert unser Leben. Ich habe ein Lied gefunden. Können wir nochmal einen Klick machen? Das Manfred Siebald 1987 getextet hat, das von vielen Interpreten auch gesungen wurde, dieses Lied, wenn wir Gott in der Höhe ehren, kehrt bei uns hier der Friede ein. Und dieses Lied beschreibt nochmal die Hirtengeschichte. Und ich lade euch ein, dieses Lied einfach auf euch wirken zu lassen und auch mitzusingen. Wenn das deine Wahrheit wieder wird, wenn wir Gott in der Höhe ehren, hat das Auswirkungen auf meine Beziehungen, auf mein Leben im Alltag, in dieser Welt. Kehrt bei uns hier der Friede ein. Versuche jetzt was. Ich mache ein Experiment mit euch. Wenn nachher noch alle da sind, ist es, glaube ich, gelungen. Und dann heißt es da, und uns fehlte zum Streiten die Luft. Aus der Begegnung mit diesem Gotteskind. Uns fehlte zum Streiten die Luft. Und wir rückten zusammen. Das Kind um den Retter der Welt. Und wir spürten, durch dieses Kind wird alles neu. Und die letzte Strophe, und so kehrten wir um. Unser Streit blieb im Stall. Und der Friede zog mit uns nach Haus. Wow, was wäre das, wenn das von heute Morgen hier passiert? In Holzhausen und an vielen Orten, wenn das gelingen kann, durch das, was ihr gehört habt aus diesem Wort Gottes heraus, Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Ich schließe mit einem kurzen, aber wie ich finde, sehr schönen Beispiel. Können wir nochmal einen Klick auf die Folie machen? Da haben wir nochmal das Lied, aber der nächste Klick. Und Klick, und Klick. Das Zelt der Völker. Ich habe das entdeckt und ich war begeistert. Dawood Nassar ist ein Palästinenser und er hat dieses Zelt der Völker südwestlich von Bethlehem gegründet. Er ist lutherischer Christ. Und er hat das als ein Jugendprojekt gestartet, dieses Zelt der Völker. Das karge Stück Land, was ihm und seiner Familie dort gehörte, das hat er zu einem Ort der Begegnung für Israelis und Palästinenser, für Juden, Christen und Muslime gemacht. Und ihr seht das dort auf den Bildern. Gemeinsam pflanzen sie da die Oliven, Weintrauben und Mandeln, kümmern sich um die Tiere und auf diese Weise lernen sie einander besser kennen. Dawood Nassar hat mit diesem Friedensprojekt einen besonderen Traum gehabt und hat ihn noch. Menschen aus unterschiedlichen Nationen, Kulturen und Religionen sollen friedlich zusammenleben, arbeiten, feiern, lachen, beten und das allen Schwierigkeiten zum Trotz. Und er hat ein Motto, und das blenden wir ein. Da steht am Eingang dieses Zeltes der Völker. Wir weigern uns, Feinde zu sein.
Freunde, wenn wir Gott in der Höhe ehren, kehrt bei uns hier der Friede ein. Und wir weigern uns, Feinde zu sein. Aus unterschiedlichen Nationen, Kulturen, Hintergründen, Lebensentwürfen, wie auch immer, sie kommen zusammen und leben in diesem Zelt der Völker. Wir müssen nicht so ein großes Projekt machen. Wir können im Kleinen anfangen. Aber dieses Projekt hat mir gezeigt, da ist jemand, den hat das bewegt und ergriffen. Und er hat es umgesetzt. Fantastisch. Schließe nochmal mit der letzten Folie. Nehmen wir das mit. Weihnachten ist noch nicht lange her. Und ich hoffe, wir haben es nicht vergessen. Und heute ist so ein bisschen die Erfrischung oder Auffrischung darüber. Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Wenn wir Gott in der Höhe ehren, kehrt bei uns hier der Friede ein. So segne Gott sein Wort an uns. Ich bete. Jesus, danke für dieses Wort, das wir heute nochmal hören konnten, das uns nochmal sicher so an Weihnachten erinnert, was uns aber auch in unsere Zeit hineinspricht, in der wir leben. Du siehst die Unruhen, du siehst das Elend, du siehst Krieg, du siehst Not und du möchtest so sehr, dass dein Friede, der höher ist als alle menschliche Vernunft, unsere Herzen regiert und dass wir ihn in unseren Herzen bewahren und dass er Gestalt gewinnt. Danke, dass du uns dabei helfen willst. Danke, dass wir nicht die Welt retten müssen, Jesus, aber wir möchten unsere Bedürftigkeit vor dir bekennen. Wir brauchen dich und wir möchten dich ehren. Danke für diesen Impuls an diesem Morgen. Amen. Amen. Ich glaube, wir singen jetzt ein Lied. Jetzt kommen die Posaunen wieder, ne? Die Gitarre habe ich jetzt beiseite gestellt. Die können das ein bisschen besser als ich.